Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Englische Woche in England und wir blicken zurück auf den 24. Spieltag der Premier League. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich von 90 Plus unser Experte Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Wir hatten ja eigentlich gedacht, wir können diesen 24. Spieltag so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Von den Ansetzungen her waren das jetzt keine Mörderpartien oder zumindest keine Partien, wo man unbedingt davon ausgehen musste, dass es eventuell Überraschungen geben könnte, aber dann gab es natürlich gleich eine Überraschung, gleich am ersten Tag dieses Spieltags, nämlich die Niederlage von Manchester City mit 1-2 gegen Newcastle, Chris, und das hat uns dann letztlich doch wieder auf den Plan gerufen, darüber müssen wir natürlich sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im Rahmen des Deadline Day habe ich gedacht, die Arbeit können wir uns ein bisschen spannen unter der Woche. Aber wie du schon angedeutet hast, da gab es einige Überraschungen.
Also dann reden wir doch auch gleich über den 2-1 Sieg von Newcastle zu Hause gegen Manchester City. Der Abstiegskandidat verdirbt also Pep Guardiola die Feier seines 100. Premier League Spiels an der Seitenlinie als City Coach. Pep hatte vor dem Spiel gesagt, wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben. Und es sah auch zunächst so aus, als würde sich City keinen Fehler erlauben, denn die Führung für die Citizens in diesem Spiel, die fiel bereits nach 25 Sekunden durch Sergio Aguero.
Ja, wie so oft ging City früh in Führung. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber wir sprachen bereits vor 1-2 Wochen davon, dass City die meisten Tore in der Premier League in den ersten 15 Minuten geschossen hat. Und da dachte man wirklich auch gegen Newcastle nach dem 1-0 durch Aguero, dass das einfach eine Klatsche gibt, dass City jetzt einfach weiter marschiert nach dem Lauf zuletzt. Und ja, dann kam aber leider wieder das City, das sich nach einer frühen Führung so ein bisschen zu zufrieden zeigt, ein bisschen lethargisch wirkt, ein bisschen Fuß vom Gas nimmt. Und ja, so passierte dann das Unvorhersehbare.
Da kommen wir gleich zu. Aber diese Entschlossenheit, die City in diesen ersten 25 Sekunden gezeigt hat, wenn man sich dieses Tor nochmal vor Augen führt. Silva, der rutscht in einen Ball rein, spielt in Kniehöhe des gegnerischen Torwarts, der an den Fünfer rangekommen war, an die rechte Seite aus seiner Sicht des Fünfers, wo eben Silva stand, den Ball per Kopf zurück auf Aguero. Also da war richtig Einsatz zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man hatte das Gefühl, dass City wirklich keine Fehler machen möchte, dass man alles daran setzen wird, dass der Titel doch noch gewonnen werden kann und man auf die Fehler Liverpools lauert. Und so war auch irgendwie die Einstellung der Citizens am Anfang. Und wie gesagt, es ist einfach unerklärlich, dass City dann von jetzt auf nachher auf einmal irgendwie komplett den Zug rausnimmt, dann merkst du auch, dass der Einsatz wieder ein bisschen runtergefahren wird. Die Zweikämpfe wurden passiver geführt und ja, es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie City dieses Spiel begann und wie man dann nach der Führung nach ein paar weiteren Minuten weiterspielte.
Irgendwie Selbstzufriedenheit, die da reingekehrt ist in das Spiel der Citizens. Der Einzige, der immer wieder mal zu Chancen kam, allerdings auch mit langen Pausen, das war Silva.
Ja, ich meine, Silva kannst du schwer aus dem Spiel nehmen, das wusste auch Newcastle, aber das Problem der Citizens war wirklich nicht Silva, sondern dass der Rest der Mannschaft irgendwie nicht so einen wirklichen Zug zum Tor entwickelte in dem Spiel und die Mannschaft wirkte einfach sehr, sehr passiv und man war mit den hohen Ballbesitzwerten zufrieden, so scheint es, und ja, die glasklaren Chancen spielte man sich da jetzt überhaupt nicht heraus, man zeigte auch nicht großes Interesse daran, also. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man in irgendeinen Konter läuft oder auf dumme Umstände den Ausgleich kassiert.
Ja, und so ein dummer Umstand, es ereignete sich dann in der 65. Minute. City klärt am eigenen Strafraum eine Flanke, aber setzt da nicht richtig nach und lässt vor allen Dingen dann Rondon im eigenen Strafraum ziemlich unbewacht.
Ja, und es war irgendwie auch sinnbildlich dafür, wie City meistens agierte in diesem Spiel, nämlich eben diese Schlafmützigkeit. Und wenn du dann so ein bisschen in einen Trott reinkommst und versuchst, das Spiel irgendwie so einfach runterlaufen zu lassen, dann ist es in solchen Situationen schwer, ein hohes Reaktionsvermögen zu zeigen. Und so war es nämlich genau bei diesem Tor. Der Ball kommt dann wieder in den Strafraum reingeköpft und man sieht, dass da genügend City-Spieler sind eigentlich, um diese Situation zu entschärfen. Aber es fehlte eben diese Reaktion und man war dazu passiv, man ließ Newcastle da gewähren und ja, und so stand es dann plötzlich schon 1-1. Und ohne jetzt direkt auf das nächste Tor einzugehen, wenn du dann das 1-1 kassierst, ist es natürlich auch sehr schwer, auf einmal wieder hochzufahren.
Und es bäumte sich entsprechend auch keiner zunächst auf bei City. Und so kam dann eben dieses nächste Tor. Was war denn da los in der 77. Minute mit Fernandinho?
Ja, schwer zu erklären. Ein Mann wie Fernandinho, von ihm sieht man eigentlich nicht solche Fehler, hat den Ball im eigenen 16er und agiert da mit einer unangebrachten Coolness, keine Ahnung, was er sich da dachte, nimmt sich da alle Zeit der Welt und Newcastle luchst ihm dann im 16er den Ball ab und zwingt Ederson dann zum Herauskommen und dann gab es auch noch den Elfmeter und dann stand es eben 2-1, aber diese Situation, die fasste dann auch irgendwie diesen Tag für City zusammen, dass da ausgerechnet ein Mann wie Fernandinho so etwas passiert, in dem Moment, wo man eigentlich versucht, dann doch noch irgendwie die 3 Punkte zu holen und dann passiert es noch, dass man sogar diesen einen Punkt verspielt, also da ging wirklich alles daneben.
Man kassiert diese Niederlage, das war die 4. in der laufenden Saison und man brachte vor allen Dingen im gesamten zweiten Durchgang gerade mal einen Schuss auf das Tor von Newcastle zustande und das war eben ein Schuss von Silva in der 58. Minute. Ja, wenn man mal die Citizens vergleicht in diesem Jahr mit dem Vorjahr, was unterscheidet die da?
Wir hatten es schon öfters angesprochen, dass oftmals der Fußball wirklich auf einem ähnlichen Niveau ist wie im Vorjahr, aber der Unterschied ist einfach diese fehlende mentale Stärke. Die Mannschaft wirkt nicht mehr so hundertprozentig konzentriert, entschlossen und keine Ahnung, also man hat jetzt 9 Punkte aus Führungspositionen bereits verspielt. Gegen Leicester, Crystal Palace und jetzt eben gegen Newcastle führte man jeweils 1-0 und verlor das Spiel dann auch noch. Also sehr untypisch für Manchester City und besonders in der Form des Vorjahres. Mhm. Und da merkte man einfach, ja, nach dem 1-0, man gibt sich da vielleicht auch so ein bisschen zufrieden. Man hat vielleicht einfach aufgrund dieser Rekordsaison im Vorjahr das Gefühl nach einer Führung, dass es sowieso schon läuft. Und ja, Guardiola wird es sicherlich extrem frustrieren. Er wird der Mannschaft sicherlich versuchen, anderes zu vermitteln. Aber es scheint irgendwie bei der Truppe momentan nicht anzukommen. Dabei wäre es natürlich höchste Eisenbahn, wenn man sich den Rückstand auf Liverpool betrachtet.
Ja, der beträgt jetzt nämlich wieder 5 Punkte, hatte vor dem Spieltag 4 Punkte betragen. Von daher kann City ja eigentlich noch von Glück sagen, dass Liverpool letztlich dann auch über eine Punkteteilung gegen Leicester an diesem Spieltag nicht hinauskam. Gestern Abend in der Anfield Road, da wurde dieses Spiel ausgetragen und auch da war es zunächst so, dass Liverpool früh in Führung ging. Das 1-0 durch Mané fiel schon in der 3. Minute, 10. Saisontor von Mané.
Ja, ähnlicher Start wie bei City, recht furioser Start. Man hatte wirklich das Gefühl, dass Liverpool hier wirklich keinen Zweifel lassen will, dass man hier der Titelfavorit ist, dass man solche Spiele für sich entscheidet und zwar klar. Liverpool überrannte Leicester wirklich in der Anfangsphase. Das Tor war natürlich dann absolut verdient und man hatte wirklich in den nächsten Minuten auch das Gefühl, dass da noch weitere Tore folgen werden. Leicester wirkte da wirklich etwas überfordert mit der Gesamtsituation und Liverpool, wie gesagt, man hatte das Gefühl, heute gibt es einen hohen Sieg, dass man vielleicht sogar noch im Torverhältnis noch ein bisschen was machen kann.
Ist ein altes Problem von Leicester in dieser Saison. Also die haben 1/3 aller ihrer Gegentore in den ersten 15 Minuten kassiert.
Ja, ist auch so ein Kritikpunkt an Puel, dass man da am Anfang nicht ganz konzentriert und organisiert wirkt, aber jetzt in einem Spiel gegen Liverpool, da kann das natürlich jeder Mannschaft passieren. Jeder weiß, wie Liverpool an der Anfield Road agieren kann. Und bei dieser Offensivreihe ist das natürlich schnell passiert. Aber klar, bei Leicester ist da durchaus ein Muster zu erkennen.
Und bei Liverpool war es dann so ein bisschen ähnlich wie bei City, hatte ich das Gefühl. Denn Liverpool hörte dann auch irgendwann plötzlich auf zu spielen. Er starrte auch so ein bisschen in der eigenen Dominanz.
Ja, und es war auch sehr verwunderlich. Wie gesagt, man hatte echt das Gefühl, dass Liverpool hier einen Kantersieg einfahren kann. Und umso verwunderlicher war es dann, dass man ebenfalls den Fuß vom Gas nimmt. Vielleicht wollte man da ein bisschen seiner neu gefundenen Kontrolle gerecht werden, die man in dieser Saison so praktiziert. Aber es war in diesem Moment einfach unangebracht. Und so merkte Leicester irgendwie, dass man hier reinkommen kann in das Spiel. Man stabilisierte sich und Liverpool gab gerade in der Defensive auch Grund zur Hoffnung. Und Leicester sah, dass Liverpool da nicht ganz sattelfest wirkt. Und umso verwunderlicher ist es dann, dass Liverpool, wohl wissend, dass heute hinten nicht alles so sattelfest ist, das Fußballspiel nach vorne so ein bisschen einstellte und Leicester gewann dann Minute für Minute immer mehr Selbstbewusstsein.
Lass uns auf diese nicht sattelfeste Hintermannschaft nochmal eingehen. Auch Alisson ließ sich da so ein bisschen von anstecken.
Ja, und das ist auch nicht das erste Mal in der Saison. Wir wissen, dass der Brasilianer ein guter Fußballer ist. Ich habe manchmal das Gefühl bei ihm, dass er sich da ein bisschen überschätzt. Oftmals ist er da ein bisschen zu cool, versucht vielleicht sogar noch einen Angreifer, der presst, auszudribbeln und so weiter. Also auch gegen Leicester war das wieder ein bisschen schlampig. Gerade in der Anfangsphase war das, da war ein sehr schlampiger Pass auf Henderson aus dem Strafraum heraus und da hätte Henderson beinahe noch einen Elfmeter verschuldet. Sah ein bisschen nach Foul aus, war aber wahrscheinlich ein Tick vor der Strafraumgrenze, aber das war nur eine Situation in diesem Spiel und Alisson sollte da schleunigst vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, beziehungsweise ein bisschen von diesem hohen Ross absteigen, dass er Fußball spielen kann, wissen wir. Er sollte es halt einfach begrenzter und bedachter einsetzen.
Eine ähnlich nicht gerechtfertigte Coolness wie von Fernandinho im Spiel von Manchester City war es. Vielleicht wurde hier jetzt nur nicht so bestraft. Ja, aber bestraft wurde Liverpool für dieses nachlässigere Spiel dann doch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nämlich, da war es Harry Maguire, der dann das Tor macht zum 1:1.
Ja, man kann wirklich sagen, dass Liverpool eigentlich Glück hatte, dass das Tor nicht schon etwas früher fiel. Leicester hatte ein paar wirklich gezielte Angriffe, wo Liverpool alles andere als organisiert wirkte. Dann dachte man, dass die Reds sich doch noch in die Halbzeit retten, aber dann verschenkte Liverpool kurz vor der Pause noch einen richtig unnötigen Freistoß am Strafraum. Und nachdem Liverpool den Ball klären konnte, war es auch hier der zweite Ball, also auch eine Parallele zum City-Spiel. Und hier war es dann Van Dijk, der ein bisschen eingeschlafen war und Maguire aus den Augen verliert und der erzielte dann den wirklich überfälligen Ausgleich.
Das hat es dann aber auch schon sich mit den Parallelen zum City-Spiel, denn ein zweites Tor fiel für Leicester nicht, obwohl es durchaus noch Möglichkeiten gab, denn Leicester im zweiten Durchgang auch zunächst erstmal wieder richtig, richtig gefährlich.
Ja, und man muss auch festhalten, dass Liverpool wirklich die dominante Mannschaft war, auch was die Ballbesitzwerte angeht, aber Leicester war wirklich die deutlich gefährlichere Mannschaft meines Erachtens. Immer wieder brandgefährliche Konter, Demiray Gray war da zum Beispiel hervorzuheben, sehr schnell und kaum in den Griff zu bekommen. Und wenn da Leicester das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen konzentrierter den Angriff zu Ende spielt, gerade Maddison traf da oftmals die falsche Entscheidung, dann hätte es wirklich 1:2 stehen können. Aber wie gesagt, Leicester ein bisschen zu schlampig da vorne und Liverpool auch da ein bisschen glücklich.
Jürgen Klopp wurde hinterher in der Pressekonferenz gefragt, na, wie bewertet er das Spiel? Wir haben jetzt einen Punkt mehr als vor dem Spieltag, von daher alles gut. Überspielt er da so ein bisschen was ihm vielleicht dann doch nicht so gepasst hat?
Ich glaube ja. Ich glaube aber auch, dass Klopp so intelligent ist zu wissen, dass er damit eine falsche Nachricht an die Mannschaft schicken würde. Wenn er jetzt wirklich sagt, wir haben hier Punkte verschenkt, wir haben hier schlecht gespielt, wir haben diesen Fehler gemacht, wir haben den Fehler gemacht, dann kann es sein, dass Liverpool nervös wird und dass die Mannschaft nervös wird und merkt, wir dürfen uns hier keine Fehler erlauben, sonst werden wir die Tabellenführung womöglich doch noch verlieren. Und indem Klopp hier so gelassen reagiert, hält er vielleicht auch dieses Selbstvertrauen, das Liverpool momentan so auszeichnet, auf dem höchsten Niveau. Und er wird natürlich sachlich die Fehler intern ansprechen, aber ich habe das Gefühl, dass Klopp hier so wirklich so ein bisschen eine Coolness ausstrahlen möchte und dadurch eben auch der Mannschaft diese Souveränität beibehalten möchte.
Ist in dem Fall im Vergleich dann aber eine berechtigte Coolness, denn ich meine 61 Punkte nach 24 Spielen, 5 Punkte vor dem nächsten Verfolger, da kann man eigentlich auch cool sein.
Sollte man, aber ich finde, Liverpool hat wirklich ein bisschen Nerven gezeigt in dem Spiel, nicht nur in der Hintermannschaft. Klar, Liverpool ist da hinten ein bisschen dezimiert momentan, einige Verletzungen, aber man wirkte da nicht sehr souverän und auch im Spiel nach vorne war man nicht so souverän wie sonst. Also da gab es auch kaum gut herausgespielte Angriffe, zu wenige Torchancen für eine Offensive diesen Kalibers. Also ja, man sollte cool sein, man sollte selbstbewusst sein, aber man muss auch aufpassen, dass man da nicht vielleicht so ein bisschen sich so ein bisschen von der Situation jetzt einholen lässt.
Dann gucken wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de bei unserer Premier League Analyse noch auf weitere Spiele und die verarzten wir für euch in Form der 90 Plus Awards gleich nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
90 Plus und eher die Premier League Analyse auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy. Chris, und wir schauen, nachdem ich euch das Ergebnis von Tottenham genannt habe. 2-1 haben die gegen Watford gewonnen, steht damit auf Platz 3. 2 Punkte hinter Manchester City. Gucken wir auf erstmal Chelsea. Die stehen auf Platz 5 mit 47 Punkten. Punktgleich mit dem FC Arsenal. Arsenal hatte 2-1 in Cardiff gewonnen. Aber für Chelsea, die werden langsam aber sicher durchgereicht nach unten. Denn die haben jetzt schon das zweite Spiel in Folge verloren in dieser Woche. Hatten ja zunächst bei Arsenal mit 0-2 verloren. Und jetzt kriegten sie bei Bournemouth mit 4-0 richtig die Hütte voll. Chris, und das hat dich veranlasst, Chelsea und vor allen Dingen auch dem Trainer Maurizio Sarri den Orientierungslos-Award zu verteilen.
Ja, richtig. Wir sprachen ja bereits nach dem Arsenal-Spiel davon, dass Sarri so ein bisschen falschen bzw. gefährlichen Weg einschlägt, als er die Mannschaft öffentlich kritisierte und so ein bisschen von seinen taktischen, ich will jetzt nicht Fehlentscheidungen sagen, aber zumindest zweifelhaften Entscheidungen ablenkte. Und dieser Weg scheint jetzt fortgesetzt zu werden, auch auf dem Platz. War eigentlich eine souveräne erste Halbzeit von Chelsea. Klar, die Torchancen fehlten ein bisschen, aber die Blues waren durchaus dominant. Und dann in der zweiten Halbzeit brach die Mannschaft zusammen. 4 Tore gegen Bournemouth zu kassieren, ist natürlich schon mal eine Nummer. Und auch nach dem Spiel wählte dann Sarri ähnliche Worte wie schon bei dem Arsenal-Spiel und zweifelte so ein bisschen die Mentalität der Mannschaft an, behauptete, dass er vielleicht nicht der Richtige sei, diese Mannschaft zu motivieren, eben weil sie schwer zu motivieren sei. Gab auch Berichte, dass die Mannschaft nach dem Spiel sich eine 50-minütige Rede vom Trainer anhören musste, ohne den restlichen Trainerstab. Also ist sehr viel Unruhe momentan und eben auch diese sportlichen Probleme, das sprechen wir immer wieder an, aber Sarri ist da anscheinend ein bisschen zu stur. Jorginho auf der 6 wird jetzt Woche für Woche von den Gegnern als Schwachpunkt ausgemacht, weil er eben diese Defensivschwäche hat. Brooks nahm ihn da toll aus dem Spiel. Ein Kanté wirkt ein bisschen überfordert in seiner offensiveren Position. In der Offensive ist man absolut brotlos. 700 Pässe und kaum Torchancen herausgespielt. Also Sarri wirkt momentan etwas orientierungslos, sprich er weiß nicht, welche Worte er wählen soll, er weiß nicht, wie er seine Mannschaft motiviert und er weiß auch nicht, welche Anpassungen er machen muss, damit es endlich wieder besser läuft.
Er hat ja ein bisschen was versucht, er hat Higuain geholt, der kann aber so schnell auch noch nicht einschlagen oder passt er vielleicht auch gar nicht in das System, was Sarri hat. Wir haben ja mehrere Probleme mit dem System, du hattest ja schon die Position von Jorginho angesprochen.
Ja, also ich finde irgendwie passt Higuain eigentlich schon rein, denn Chelsea fehlte oftmals ein Endprodukt in den letzten Wochen vorne. Aber was mir dann ein bisschen negativ auffiel, klar, es war jetzt sein erstes Spiel in der Premier League, aber Higuain wurde so ein bisschen von seiner eigentlichen Stärke beraubt, ließ sich sehr oft ein bisschen fallen ins Mittelfeld, sollte da ein bisschen am Spielaufbau teilnehmen. Aber wenn man sich mal die Passstatistiken von Chelsea anguckt und auch die Spieler, die da im Mittelfeld sind, da sollte eigentlich genügend Kreativität sein und Higuain sollte sich da vielleicht eher darauf konzentrieren, in Abschlusspositionen zu kommen. Aber ich denke, auch das ist vielleicht so ein bisschen von Sarri eine Ausrichtung gewesen. Und auch das wäre dann, wenn es so sein sollte, eine wirklich zweifelhafte Entscheidung.
Wenn Sarri jetzt auch selber sagt, er weiß nicht, ob er die Mannschaft richtig motivieren kann, ob er selbst der Richtige ist, das zu tun. Das klingt ja verdammt nach A, Zweifel an überhaupt der Tätigkeit, die er da ausübt, und nicht so, als wenn dieses Engagement trotz dieses Megastarts zu Beginn der Saison, wir haben ja drüber gesprochen, es war ja rekordverdächtig, noch lange Bestand hat.
Ja, ist eine sehr brenzlige Situation. Ist irgendwie sehr schwer, aus den Worten des Italieners schlau zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen Taktik ist, dass er vielleicht da die Mannschaft so ein bisschen an der Ehre packen möchte. Vielleicht aber auch, das spricht da ein bisschen der Frust aus ihm heraus. Aber ja, man kann letztendlich nur spekulieren. Insgesamt absolut richtig. Der Trend zeigt deutlich in die falsche Richtung. Chelsea wirkt sehr berechenbar. Die Mannschaft scheint auch wirklich nicht diese Mentalität zu haben, die Sarri da fordert. Also klar, man kann in Rückstand geraten, aber man darf sich dann auch nicht bei allem Respekt von Bombe 4-0 abschießen lassen. Dafür ist die Qualität der Spieler dann trotzdem zu hoch. Also Sarri muss wirklich zusehen, dass er hier ein paar Anpassungen trifft, in mentaler Hinsicht, aber auch vielleicht über seinen Schatten springt und auch von einigen taktischen Varianten da Abstand lässt und einfach im Sinne der Mannschaft handelt. Aber ja, bleibt abzuwarten. Sarri wirkt ein bisschen stur. Ja. Es kann natürlich hässlich werden, wenn es nicht bald bergauf geht, klar.
Der wirkt nicht nur stur, der ist wirklich stur. Also was ich so aus Italien gehört habe, der lässt sich ungern reinreden. Und vor allen Dingen, ich glaube, so wie ich ihn einschätze, der schmeißt eher hin, als dass er sich zu sehr umkrempeln lässt.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Frustration irgendwann zu groß wird, dass er einfach der Ansicht ist, dass er nicht das richtige Personal für sein System hat. Und ich glaube auch, dass Sarri eher der Typ ist, bei dem sein System nicht in Frage gestellt wird, sondern eher das Vermögen der Spieler ist umzusetzen.
Nicht in Frage gestellt wird ein Trainer, der ebenfalls in der Premier League hinter Chelsea momentan platziert ist, nämlich bei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, der Interimscoach, vielleicht auch bald langfristige Coach, man weiß es nicht, von Manchester United. Auf jeden Fall arbeitet er daran, irgendwie langfristig dann doch verpflichtet zu werden, denn er hat seit seiner Amtsübernahme in der Premier League nicht verloren. Jetzt am Wochenende hat er dann sogar, beziehungsweise unter der Woche im Spieltag, hat er sogar Qualitäten gezeigt, die sein Vorvorvorvorgänger, nämlich der große Sir Alex Ferguson, ja schon gezeigt hatte. Und deshalb kriegt er den Fergie Time Award. Chris, das musst du ein bisschen erklären. Es geht um die Nachspielzeit des Spiels beim 2:2 gegen Burnley.
Genau, wir sprachen ja beim letzten Mal schon darüber, dass Ole Gunnar Solskjaer Wege gefunden hat, United wieder United zu machen, sprich die Werte dieses Traditionsvereins wieder auch in die Mannschaft reinzubekommen, dass man wieder hungriger, selbstbewusster und einfach mit breiter Brust hier agiert. Und eine weitere Qualität dieser glorreichen United-Zeit war insbesondere unter Sir Alex Ferguson auch immer dieses Talent, sehr späte und entscheidende Tore zu schießen, wie auch Solskjaer selbst, unter anderem natürlich im Champions-League-Finale gegen Bayern. Und so wurde diese Nachspielzeit gerade zu Hause kurzerhand in Fergie-Time umbenannt, weil da eben einfach so viel passierte. Und auch diese Qualität scheint Solskjaer jetzt der Mannschaft einzuhauchen, in dieser Fergie-Time da zu sein. Und es wirkte eigentlich wie ein recht frustrierendes Spiel für United. Man ging 2-0 in Rückstand gegen Burnley und dann eben in der 87. Minute der Anschlusstreffer, ehe dann Lindelöf sogar in der zweiten Minute dieser Fergie-Time den Ausgleich erzielte. Also Solskjaer bringt momentan so wirklich alles mit, was sich die United-Fans erhofft haben, beziehungsweise träumen und an was man sich dann von dieser Ferguson-Ära noch erinnert.
Und an die Fergie-Time, da haben vor allen Dingen natürlich die Bayern ganz, ganz heftig böse Erinnerungen. Wir erinnern uns an ein Champions-League-Finale, was da unter anderem dann auch unter tatkräftiger Mithilfe von Herrn Solskjaer dann leider verloren ging aus Sicht der Bayern. Wo wir gerade bei den Bayern waren, da denken wir dann auch an Weihnachtsmänner und Osterhasen, und das führt uns dann zum letzten Award heute hier bei 90 Plus und R, der Premier League-Analyse, nämlich der Weihnachten und Ostern an einem Tag Award. Und der geht an Newcastle United und natürlich an Rafa Benitez für diesen Sieg gegen City.
Genau, das ist dann der Weihnachtenteil von diesem Award, dieser ungeahnte Sieg gegen den amtierenden Meister, obwohl Newcastle ehrlich gesagt gar nicht mal in Bestform war. Trotzdem natürlich Respekt und eine starke Defensivleistung. Und dann noch am selben Tag die Meldung, dass Newcastle seinen Transferrekord brechen wird, obwohl das eben unter dem sehr klammen und viel kritisierten Besitzer Mike Ashley eigentlich gar nicht so vorhersehbar war. Und beide Meldungen an einem Tag zu bekommen, war dann natürlich für die Fans der Magpies wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Und ja, ziemlich seltsame Geschichte gerade ja. in Newcastle.
Für Rafa Benitez wahrscheinlich auch, denn der hat ja immer gesagt, ey, ihr müsst hier auch mal was tun, weil sonst bin ich hier weg.
Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass Ashley sich von diesen Worten beeindrucken lässt. Ashley wirkt eher so, als ob ihm das so ein bisschen egal ist, was mit dem Verein passiert. Er will da eigentlich gar nicht so investieren, aber jetzt hat man, wie gesagt, trotzdem reagiert und Miguel Alimron aus den USA geholt fürs Mittelfeld und ist natürlich dann auch ein klares Signal an Benitez, dessen Vertrag natürlich ausläuft. Und vielleicht genügt das ja schon, dass der Spanier Newcastle erhalten bleibt, denn er ist wirklich die absolute Überlebensversicherung.
Die Frage ist ja, will er gerne bleiben oder sagt er, verdammt, jetzt habe ich keine Argumente mehr, hier nicht zu verlängern, wenn Sie mich fragen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, er will bleiben. Er wirkt wie so ein bisschen ein Fußballromantiker und scheint sich da wirklich in Newcastle verliebt zu haben. Und wenn man ihm da nur ein bisschen entgegenkommt, dann glaube ich schon, dass er sich letztendlich zur Vertragsverlängerung überreden lässt.
Dann gucken wir noch auf weitere Ergebnisse von diesem Spieltag. Und da können wir festhalten, dass Fulham nämlich jetzt weiter sich von dem letzten Platz entfernt hat. Hat nämlich gewonnen mit 4:2 gegen Brighton. Huddersfield, der Tabellenletzte, der hat dagegen verloren. 0:1 gegen Everton, also der Trainerwechsel hatte da dann auch nicht den großen Erfolg oder nicht den erhofften Erfolg. Wolverhampton Wanderers gewinnen mit 3:0 gegen West Ham und Southampton und Crystal Palace, die trennen sich 1:1. Ja, die Spiele aus der englischen Woche in der Premier League waren es das bei uns hier in der Analyse auf 90plus und R bei meinsportpodcast.de. Mehr von der Premier League kriegt ihr natürlich dann in der nächsten Woche auf die Ohren hier bei uns. Lest ansonsten bei 90plus die Artikel zum englischen Fußball, zum internationalen Fußball und zum Transfergeschehen. Heute ist ja auch noch Transfer Deadline Day. Passiert vielleicht noch ein bisschen was. Alles Wichtige dazu findet ihr bei 90plus. Chris, vielen Dank.
Danke auch.
90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.